Wie mischt man ein echtes Schlagzeug? Wie viel Kompressor braucht man? Wie EQt man die Spuren? Wie bearbeitet man diese Spuren sonst noch? Und was gibt es aktuell für Tricks, um den Sound noch richtig zu pimpen? Dafür haben wir einen Experten eingeladen, nämlich Dirk Sengotter. Dirk Sengotter ist nicht nur ein großartiger Schlagzeuger, sondern auch Musikproduzent. Er hat bereits gearbeitet für Leute wie Nino De Angelo, Pointer Sisters, Gloria Gaynor, Johnny Logan, Stefan Raab, Sascha, Scorpions, Schiller, Roger Chapman und viele, viele andere. Wir haben uns letzte Woche schon mit dem Dirk darüber unterhalten, welche Mikrofone man verwendet, welche Drumsets man verwendet, wie man die Mikrofone aufbaut. Und heute wollen wir mal ein bisschen schauen, wie wir den Sound bearbeiten, wie wir das Schlagzeug mischen. Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast.
Gerne.
Ja, schmeißen wir uns doch gleich mal in das Thema rein. Wir haben also unser richtiges Drumset gefunden, wir haben es richtig gestimmt, wir haben es optimal im Raum positioniert, haben alle Mikrofone positioniert. Vielleicht wiederholen wir gleich nochmal, welche Mikrofone wir so besprochen haben das letzte Mal. Da waren zwei für die Kick, nämlich das Bassraum, wie heißt das, wie nennst du das?
Subkick.
Die Subkick, genau. Also eins, das sich nur auf die Bässe konzentriert. Als Hauptmikrofon hast du gern das M88TG von Biodynamic genommen. Auch zwei Mikrofone haben wir bei der Snare, nämlich eins von oben und eins von unten. Bei jeder Tom haben wir ein Mikrofon. Wir haben eins für die Hi-Hat. Wir haben zwei Overheads-Mikrofone. Wir haben den sogenannten Monoraum. Und wir haben noch Raummikrofone besprochen, die natürlich Stereo sind. Also wir kommen auf ungefähr 13 Signale, die wir sinnvollerweise auf 13 Spuren aufnehmen. Richtig?
Genau.
So, und jetzt wollen wir das Ganze mischen. Wie gehst denn du beim Mischen vor? Ich meine, oft hat man wahrscheinlich auch schon fertige Presets, wenn man das regelmäßig macht und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal so richtig von Null weg rangehen, jetzt haben wir diese 13 Spuren vor uns. Was ist denn jetzt der nächste Schritt bei dir?
Also der nächste Schritt ist erstmal durchhören. Wie klingt's? Weil das Optimal ist natürlich, wenn man umso weniger man wacht, umso weniger man dran macht, umso besser ist es, dann ist das richtig natürlich. Ist meistens nicht der Fall. Ich nehme zum Beispiel gerne mal relativ linear auf. Und ja, natürlich, man hört erstmal nochmal durch. Man hat natürlich da einen Titel. Und
entschuldige jetzt, wenn ich dich unterbreche, aber das ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt. Du sagst, du nimmst relativ linear auf. Das heißt, du bearbeitest so gut wie nichts beim Aufnehmen. Keine Kompressoren, wenige EQ oder was?
Nein.
Was machst du dann doch?
Nein, eigentlich gar nichts.
Eigentlich gar nichts. Weil es ja auch, früher war es wahrscheinlich eher notwendig, weil man mit der Dynamik ein bisschen sparsamer war, weil die Aufnahmequalität nicht so gut war, dass man hier schon ein bisschen was gemacht hat. Aber heute, wo wir alle 24 und mehr Bit haben, ist das eigentlich kein großes Thema mehr, richtig?
Genau. Ja, ich habe, jetzt sagen wir mal, ich habe da meinen Pult und stelle da so leicht, zum Beispiel Bassdrum, zum Beispiel mehr Bässe rein, vielleicht ein paar Höhen mehr, so die Mitten etwas raus, damit es nicht zu blockig wird. Und das mache ich ganz leicht, also fast komplett linear, weil das ist ja der Ausgangspunkt, den ich habe, wo ich dann halt mitarbeiten kann. Weil wenn ich bei der Aufnahme schon irgendwelche Frequenzen wegmache, kriege ich die nicht mehr rein. Raus kriegt man sie immer. Und deswegen achte ich mal drauf, dass das Set schon so klingt, wie es optimal ist und das linear. Weil es ist immer für mich so die beste Ausgangspunktposition, um dann das Mischen anzufangen. Mhm. Und anfangen tut man halt mit der Bassdrum.
Okay.
Das ist dann so der Standard-Bassdrum. Und da habe ich auch einen schönen Trick, den ich persönlich immer gerne mache. Und zwar benutze ich dort ein Plugin von Wave, das nennt sich Jack Joseph Drums.
Obwohl ich viele Wave-Plugins kenne, habe ich das noch nie gehört.
Das ist dieses Bundle, da kriegt man für Vocals, für Gitarre, für Bass und für Schlagzeug. Das ist so ein einheitliches Ding. Und das, wie gesagt, der heißt Jack Joseph Drums. Da gibt es ja Jack Joseph Vocals. Das ist wirklich super. Mhm. Weil da kriegt man dann so die Frequenzen nochmal gepusht. Der hatte halt so kleine, da eigentlich noch ein Zap mit drin. Dann gibt es da noch so, das nennt sich Push. Da kann man nochmal so kicken, da kann man die ein bisschen schmutziger machen. Also es funktioniert wirklich. Also ich habe meistens mit diesem Plugin eine Bassdrum, die eigentlich aus dem Sampler hätten können, kommen können.
Ja. Was ja heute ein Kompliment ist für einen Sound.
Ja, und das benutze ich bei Bassdrum sehr gerne. Ich würde es aber vorher schon mal ein bisschen equalisieren, die Bassdrum. Also wie gesagt, ich arbeite gerne mit Logic. Und dann mache ich da schon mal so die Frequenz, die ich gerne haben möchte. Und dann setze ich das drunter. Und da muss man halt ein bisschen rumspielen. Vielleicht die Höhen, manchmal direkt, wenn man es anmacht, wird man von Höhen erschlagen. Aber die kann man wegdrehen. Und dann muss man halt mit den kleinen Rädchen, mit den kleinen Einstellungen dort spielen. Und da geht plötzlich dann die Sonne auf. Also schon ein tolles Plugin, muss ich wirklich sagen.
Jetzt haben wir gesagt, wir haben zwei Mikrofonsignale, nämlich die Subkick und das Hauptmikrofon von der Kick. Legst du das Plugin wahrscheinlich auf das Hauptmikrofon?
Genau, auf den für das Schlagfell. Mit dem Sub, da gehe ich eigentlich nur her und tue die Frequenzen, die ich da nicht brauche. Also man, wenn man jetzt optisch sehen würde, habe ich ja, bei Logic ist es so, dass ich das wirklich ganz runterschiebe, bis ich dann bei der Frequenz gelandet bin, was dieses Mikrofon macht. Und das ist eigentlich so ein bassiger Hub, so wie ich eben schon gemacht habe. Macht es. Darf halt nicht zu hoch frequenzieren, dann wird es wummert halt. Aber wenn man das so schön tief kriegt, kann man noch ein bisschen anheben. Man muss aufpassen, weil irgendwann mal fängt es an zu klippen. Und das im Zusammenhang hat man schon eine fette, schöne, rundes Bassdrum.
Ja. Das ist so ein bisschen ein Zauber-Plugin, von dem man gar nicht so genau weiß, was es alles macht. Wenn du jetzt... Was würdest du sonst noch sagen? Wie viel Kompressor würdest du drauf tun? Was würdest du basically am EQ machen, wenn wir jetzt mehr mit klassischen Plugins arbeiten würde?
Ja, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfreund von Kompressoren, in der Bassdrum auch nicht, weil damit klaust du wieder das ganze Volumen der Bassdrum. Ich versuche immer so gut wie möglich, gerade bei Snare Drum und Bassdrum, Kompression und Gate rauszuhalten. Weil bei der Bassdrum hört man schon so ein bisschen die Snare Drum mit oder so, aber das hört man hinterher nicht. Weil sobald man anfängt zu gaten, schneidest du da immer irgendwo oder komprimieren, schneidest du irgendwas ab. Das mache ich zum Schluss im gesamten Bild, fange ich dann an zu komprimieren.
Dass das gesamte Schlagzeug auf einer Stereokuppe dann komprimierst, okay. EQ-mäßig, was würdest du da machen, wenn du jetzt nicht mit so einem Spezialplugin arbeitest?
Bassdrum, ja, man tut gerne so die Mitten raus, so im mittleren Bereich. Jetzt frag mich nicht nach der Frequenz.
Also die Mitten würde ich jetzt mal bei 1 Kilohertz anfangen zu suchen.
Ja, ich würde also das Smiley reinmachen. Und dann gibt es noch einen anderen Trick. Es gibt immer bei Bassdrum so eine störende Frequenz, die so im oberen Bassbereich ist. Die macht
200, man, 400.
Ja, so irgendwie, man merkt es schon, wenn man es einstellt, dann macht man diesen typischen, diese Tüte relativ eng und dann geht man so langsam nach unten. Irgendwann mal merkt man so, da ist sie und die hat ein bisschen gestört. Muss man ein bisschen anpassen. Und dann klingt die eigentlich ganz gut.
Also Störfrequenzen tue ich ja gerne mit so einem parametrischen EQ erstmal hochziehen, die Frequenz suchen, die mich stört, dann nochmal schmäler machen und noch genauer herausfinden. Und wenn ich es dann habe, dann ziehe ich sie raus. Damit habe ich so die besten Erfahrungen gemacht.
Ja, Sound ist natürlich abhängig, was der Song will. Ne? Welcher Bassdrum-Sound und welcher Snare-Drum-Sound passt überhaupt zu dem. Es gibt ja natürlich auch Nummern, wo eigentlich so diese typische Metal-Kick mit diesen hohen Spitzen komprimiert, das passt zu dem Song nicht. Da muss man natürlich die Höhen wegnehmen, vielleicht dann wieder ein paar Mitten mehr, damit es mehr so, wie soll ich sagen, mehr plockert. Und das Gleiche bei der Snare Drum. Also das ist immer variabel, was man für einen Song da hat.
Ja, okay, gehen wir weiter zur Snare Drum. Arbeitest du da auch mit diesem Waves-Check-Plugin?
Nein, die bleibt bei mir, muss ich wirklich sagen, fast immer pur. Da hole ich mir nur jedes Snare Drum. Ne, es gibt ja einen Song, wo man gerne eine hohe Snare Drum haben möchte. Möchte man jetzt eine tiefe haben, eine trockene, eine offenere. Ne, das ist auch wieder so eine Sache. Aber jedes Snare Drum hat immer so einen Das ist auch wie bei den Toms, wie ich erklärt habe. Die hat einen eigenen Ton und der funktioniert bei der Snare Drum. Und den suche ich mir auch wieder mit dieser kleinen Tüte oben raus. Und merke so, wenn ich den jetzt da erhöhe, dann hat die nochmal mehr Bauch. Und wenn ich merke, ich gehe ein bisschen drüber weg, dann wird es wieder weniger, weil da bei der Snare Drum von der Frequenz gar nichts mehr ist. Und den hebe ich in der Bässe halt gerne an. Versuch aber die Mitten nicht zu sehr rauszuschneiden, weil das eigentlich eine Snare Drum ausmacht, weil die ist eigentlich im Mittelbereich. Heb die Höhen ein bisschen an, weil die Höhen machen eigentlich der Bottom, dieses hohe Krisseln. Das hole ich mit dem Bottom Snare Drum, mit dem Teppich wieder rein.
Gibt's denn, jetzt haben wir zwei Mikrofone und das untere Mikrofon nimmt ja basically, könnte man sagen, fast genau die gegenteilige Wellenformbewegung auf. Gibt es da irgendwie phasenmäßig etwas, was man berücksichtigen muss, dass es da nicht zu Auslöschungen kommt? Oder klingt das eh so anders, was über das untere Mikrofon kommt, dass das überhaupt kein Thema mit der Phase ist?
Du redest jetzt von der Snare Drum.
Ich rede von der Snare Drum.
Nee, da gibt es eigentlich keine Probleme.
Gibt es keine Probleme?
Okay. Ich wäre ja bei Equalizer mit dem Teppich, da würde ich dann. Ja, das ist immer, wie klingt die? Ich versuche dann immer so mit dem Sound der Snare Drum zu arbeiten. Es gibt manchmal Snare Drums, wo ich dann die ganzen Bässe und Mitten rausfilter, dass ich nur noch diese oberen Höhen habe für den Teppich. Mhm. Es gibt aber manchmal auch Snare Drums, wo dann unter von der an dem Bottom nochmal gute Bässe drüber kommen. Dann hebe ich die Bässe da wieder an. Also ist so ein Jonglieren zwischen, was machst du oben, wie klingt das unten und was man auch machen kann mit dem Bottom ist, wenn man viele Ghost Notes spielt, mache ich da gerne ein Limiter drauf. Mhm. Der hebt so gesagt die leisen Schläge ein bisschen an, weil die manchmal dann verloren gehen.
Dann haben die leisen Schläge mehr Höhen, oder?
Bitte?
Dann haben die leisen Schläge hellere Frequenzen.
Ja, genau. Es gibt manchmal das Problem, wenn man deswegen tue ich da keine Gates drauf. Also wenn man einen Rhythmus spielt, wo Ghost Notes sind, also dung, duck, duck. Manchmal werden die einfach weggecuttet. Dann hört man die nicht. Und die will man ja eigentlich haben. Und die hebe ich mit dem Teppich an, dass man die wieder hört. Das machen viele, also das hört man oft bei den ganzen Funkproduktionen. Früher ganz extrem war das bei Incognito. Mhm. Wenn man mal auf das Schlagzeug hört, da hört man extrem immer die Ghost Notes und die sind halt, glaube ich, angehoben worden, damit man die auch hört.
Ja, sehr cool. Wie geht's denn weiter? Hi-Hat. Was müssen wir bei der Hi-Hat berücksichtigen?
Ja, bei der Hi-Hat ist es so, dass ich da auch natürlich die Frequenzen komplett rausdrehe. Also alles im Mittenbereich, Bässebereich, alles weg. Dass ich dann irgendwann mal so, ja, das gibt dann, man hört das, so einen Punkt, wo du die tot machst. Und diesen Punkt muss man so wegschneiden. Man hört dann noch so ein bisschen mehr, aber dass die noch lebendig klingt, dass es eine Hi-Hat ist und keine Computer-Hi-Hat. Weil wenn man dann die Höhe nur noch hat, dann hat man nur so ein Zizzeln.
Dann klingt es wie eine 808.
Ja, das jongliert man. Aber da mache ich zum Beispiel auch gerne einen Limiter drauf. Mhm. Oder einen Kompressor, um halt diese einzelnen Schläge da so ein bisschen rauszuholen, dass die so ein bisschen da sind. Weil die Hi-Hat verschwindet halt gerne. Früher, kennst du ja wahrscheinlich früher bei den alten Produktionen in den 80ern, da gab es fast überhaupt keine Hi-Hat.
Stimmt, ja.
Da hat man, ja, da war die Hi-Hat eigentlich so, die hat man, Ain't Nobody ist das beste Beispiel. Die hat er wohl gespielt, aber man hört sie überhaupt nicht. Da hört man Snare Drum, Bass Drum, Snare Drum und manchmal die Toms. Becken waren auch relativ leise.
Ist dann 30 Jahre später wieder sehr modern geworden. Viele aktuelle Dance-Produktionen haben lange Zeit überhaupt keine Hi-Hat, die dann erst irgendwann später kommt und klingen dadurch irgendwie reduzierter und damit moderner.
Naja, und da geht es dann natürlich los. Hi-Hat könnte man ruhig ein bisschen lauter machen. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine Sache, da hat man natürlich, die kann man nicht gaten. Da hat man natürlich ein bisschen das Schlagzeug mit drauf. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm.
Ja. Dann kommen wir zu den Toms. Was machst du bei den Toms?
Ja, da gehe ich natürlich erstmal mit dem Equalizer dran. Wo liegen die Stärken bei der Toms? Das ist auch wieder stimmungsabhängig. Die haben ja dann, je nachdem wie die gestimmt ist, haben die wie einen Schwerpunkt an einer bestimmten Frequenz. Und die kriegt man auch wie bei der Snare Drum, kriegt man die raus. Da muss man halt gucken. Und und dann kommt dann halt bei mir, ich kann das immer nur optisch erklären, kommt dann wieder dieser Abfall, also Abfall im Equalizer, wo dann halt wieder so ein Smiley drin ist, aber auch nur wenig, dass halt nicht zu viele Mitten sind, dass die, und dann geht's wieder in den unteren Höhenbereich, oberen Mittenbereich, geht es dann wieder hoch, dann hat man so relativ knackige Toms. Ich muss sagen, ich tue die auch nicht großartig komprimieren, nur gaten.
Okay, die, also Kick, Snare und Hi-Hat verwendest du kein Gate im Normalfall, aber auf den Toms sehr wohl.
Ja.
Gut. Und wie, ja, wie spielen jetzt die Raummikrofone und die anderen Mikrofone hier mit rein?
Ja, ich fange jetzt mal bei den Overheads an, also die halt die für die Crashbecken zuständig sind. Und die filter ich jetzt auch erstmal. Alle so, alles Bässe und Mitten relativ weg. Und da gibt es auch wieder eine bestimmte Frequenz, wo die Becken so ein, ich mag ja halt gerne so rauschige Becken. Die machen und flacht die dann aber wieder in den Höhen ab, damit das nicht zu weit nach oben geht, weil die sollen halt ihren Rauscheffekt haben. Ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache. Die komprimiere ich zum Beispiel sehr gerne. Mhm. Die, dass die so ein bisschen so härter werden vom Sound, damit die mehr so ein Tsch machen. Das kann man mit Kompressor machen, ist aber eine Einstellungssache. Und dann mache ich nichts. Ich mache dann halt alles wirklich links und rechts. Und tu die dann so von dem Routing dann halt links und rechts halten, dann hat man einen schönen Stereo-Effekt. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr in die Mitte ziehen, ist aber auch eine Geschmackssache.
Und die einzelnen Mikrofone jetzt wie die Toms und die Hi-Hat, orientierst du dich da an den Raummikrofonen, so wie die da im Raum klingen, dass du das quasi vom Panorama her ein bisschen nachbaust?
Genau, also vom Zuhörer. Das heißt also, ich stehe vorm Schlagzeug, dann ist dann rechts die Hi-Hat. Und dann links die dicke Standtom.
Das ist, glaube ich, meistens so, aber manche machen es bewusst genau andersrum, dass du das Schlagzeug aus der Sicht des Schlagzeugers hörst. Ist also auch möglich.
Genau, das kann man nach wie man will. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist ja Geschmackssache.
Nachdem viele Leute ihre Boxen verkehrt rum angeschlossen haben, ist das dann sowieso austauschbar. Ja, verstehe. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Hall. Räumlichkeit. Das hängt natürlich extrem vom Musikstil ab und wie das Schlagzeug klingen soll. Das kann daher extrem unterschiedlich sein von gegateten Halls, wie man es in den 80ern hatte, kleine Räume, die man fast nicht bemerkt, große Räume, die das Ganze extrem bombastisch machen. Aber was sind denn so deine Erfahrungen? Welche Hall-Tools verwendest du denn gerne?
Hall-Tools, ja. Ich muss sagen, ich bin absoluter Freund von Logic. Also wir hatten ja gerade über die Gates und Kompressoren. Ich bleibe meistens immer bei Logic hängen, weil die gut funktionieren. Und da benutze ich zum Beispiel gerne hier diesen Space Designer von Logic.
Ja, das ist der Faltungshall, der sensationell klingt, ja.
Ich muss dazu sagen, ich benutze unheimlich ungern viel Hall am Schlagzeug. Mhm. Weil es liegt vielleicht auch daran, weil momentan ist es nicht gerade modern, um das Schlagzeug in, wie früher auch zum Beispiel in den 80ern, in Hall zu versenken.
Ja.
Lange Hallfahne. Aber wenn ich das benutze, dann benutze ich meistens immer Logic, den Space Designer, weil da finde ich immer irgendwo einen schönen Hall, den ich dann aber separiere auf einem Aux, so gesagt über den Bus schicke. Und dann tue ich den noch mal so ein bisschen equalisieren. Weil ich finde, bei Snare Drum kommen so die Mitten beim Hall nicht so ganz gut. Deswegen tue ich die dann den Hall, den echt extra für die Snare Drum zum Beispiel nehmen, noch mal ein bisschen equalisieren und mache dann halt so eine leichte, eher so in den Höhenbereichen, so eine Fahne hinten dran.
Jetzt ist ja das Positive am Space Designer, dass er ein Faltungshall ist. Sprich, man hat Originalräume, die tatsächlich quasi mal abgesampelt wurden oder so IR-Signale nennt man das, glaube ich, einmal aufgenommen wurden, damit man den Originalraum, so wie er wirklich klingt, hat. Und das Negative ist, dass er ein Faltungshall ist. Sprich, dass man eigentlich nichts an den Einstellungen oder nur bedingt ändern kann. Das heißt, man muss auf einem Preset, erstmal ein Preset finden, mit dem man anfängt. Weil viele sagen ja oft, ja, ich arbeite nicht mit Presets. Da ist man gezwungen, ein Preset zu wählen, das man nur geringfügig ändern kann. Hast du da so Standard-Presets, wo du sagst, das nehme ich gern, weil das klingt super?
Nee, schwer zu sagen. Ich behalte die meistens gar nicht. Also ich wie gesagt, ich weiß halt nur, wo ich jetzt suche. Ich sag mal so im Long-Bereich, also bin ich gar nicht. Da bin ich raus. Was schon Medium, gibt ja einmal Long, Medium und Small.
Ja.
Ich halte mich mehr so im Small-Bereich auf.
Also wir sprechen da von der Haltzeit, die man genau in drei Gruppen einteilt. Small ist bis eine Sekunde oder ein bisschen mehr irgendwo da, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich habe das nie so gelernt, jetzt als Regel, aber gefühlt würde ich das so sagen. Und bei Long Haul reden wir schon, wenn es Minimum 2 Sekunden ist, oder?
Ja, ja, ja. Und wenn es dann zu kurz ist, gehe ich dann zum Medium. Aber im Long-Bereich, das hat mit Schlagzeug dann nichts mehr zu tun.
Ja. Sind da Presets, die jetzt sowas wie Drumplate heißen, welche, die du lieber hernimmst, als welche, die irgendwie anders heißen? Oder hörst du einfach und entscheidest einfach?
Ich höre einfach und entscheide dann. Wie gesagt, ich modifiziere dann hinter den noch. Also wenn ich sage, okay, der gefällt mir einigermaßen, dann fange ich an, den zu komprimieren, den vielleicht von der Frequenz ein bisschen zu verändern. Ne? Kann man ja da ruhig machen.
Super.
Ja? Es gibt aber, da müsste ich mal ganz kurz nachgucken, das ist bei mir auf dem Plan, es gibt ein, ich muss jetzt mal, das habe ich in meinem Handy, und zwar ein Plugin, das ist mir wärmsten empfohlen worden. Das macht zum Beispiel genau das, was man so als Schlagzeuger sich wünscht. Das ist von, das kriegt man, wie heißt nochmal die Firma bei Universal Audio?
Universal Audio heißt die Firma.
Ja, die heißen da, diese Plugins, die man da bekommt. Und das heißt Ocean Way Studios. Vielleicht kennst du das.
Nein.
Das ist extra für Schlagzeuger. Und da haben die sich wirklich die Mühe gemacht und haben so gesagt, die verschiedenen Studios die Hallräume aufgenommen für Schlagzeuger. Und du hast ein kleines Drumset, das du dann in diesen Raum rumschieben kannst.
Ja.
Und das funktioniert wirklich super. Das ist zum Beispiel für mich sehr interessant, weil ich halt nicht diese Räumlichkeiten habe. Um zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gerne so einen Phil Collins Sound haben, der ja so verrückt war und hat sich ja extra Kachelräume gebaut. Das kannst du damit machen. Ich habe es noch nicht, aber von einem sehr renommierten Tontechniker, der sagt, hol dir das, das ist der Burner für Schlagzeuger.
Ja, die Universal-Sachen klingen super.
Ja, ja.
Habe auch geplant, eine eigene Folge zu den Universal-Sachen zu machen. Das schaut sehr spannend aus. Ich sehe es gerade vor mir. Ocean Way Studios von Universal Audio ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ja, fein. Jetzt haben wir über Hall gesprochen. Dann hast du gesagt, du komprimierst nochmal das gesamte Stereosignal, also die gesamte Summe aller Mikrofone läuft nochmal durch einen Kompressor. Nimmst du da so den internen von Logic oder arbeitest du da mit einem anderen?
Das mache ich immer so, wie ich gerade lustig bin. Ich probiere halt immer viel aus. Also ich lege mich jetzt nicht auf irgendwas fest. Ich habe mittlerweile die Master Bundle von Plugins Alliance mir zugelegt. Und da sind sehr, sehr, sehr gute Kompressoren drin. Also wo man echt diese Blackbox-Geschichten zum Beispiel, und da gibt es dort, wie gesagt, ich behalte die Namen alle gar nicht, aber da gibt es sehr viele Kompressoren, mit denen man sehr gut so Summen komprimieren kann für Schlagzeug.
Ja.
Und ich finde, dann wird das Schlagzeug auch echt rund, wenn man das dann komprimiert.
Mhm.
Gerade beim, so gesagt, wenn es fertig gemischt ist, dann nochmal auf den Bus legen und dann komprimieren, dann kommt so das, wo ich sagte, jetzt klingt es echt stimmig.
So, jetzt gibt es ein sehr, sehr spannendes Tool, mit dem man so eine Schlagzeugaufnahme noch interessanter gestalten kann. Und da gibt es aktuell auch ein paar Videos, wo das demonstriert wird. Und das Gesicht in diesen Videos ist ein total geiler Typ. Da muss er lachen. Denn der Dirk Sengotta wurde tatsächlich von der Firma engagiert, um das zu testen, um da Tutorials zu machen und das zu demonstrieren. Das Ganze nennt sich Fame Pro Trigger Pack. Dirk, erklär doch mal, was das genau ist.
Ja, das Fame Pro Trigger Pack sind eigentlich diese, die man auch von anderen Firmen kennt, diese Trigger-Module. Die also, man tut das am Set und kann damit einen E-Drum ansteuern. Also entweder mit Mesh-Heads Das heißt also, das Set ist tot, sieht aus wie ein richtiges Schlagzeug, aber gibt keinen Ton von sich, dann kann man damit einen E-Drum ansteuern. Genauso ist das mit Naturset. Man wird es nicht glauben, wie große Produktionen, wenn man zum Beispiel, ich sag jetzt mal Depeche Mode, was man da an Schlagzeug hört, ist nicht das Schlagzeug, was auf der Bühne steht. Der hat ein normales Set da, das wird getriggert, geht dann durch einen Sampler oder E-Drum und das kommt vorne immer ein Plastikschlagzeug raus. Das ist bei vielen großen Produktionen. Und dafür braucht man zum Beispiel die Trigger, Pro-Trigger, die im Zusammenhang mit dem Fame Hybrid Pro mit dem E-Drum zum Beispiel sehr gut funktionieren.
Mhm. Jetzt nimmst du das zum einen, hast du gesagt, zum Gaten auch, damit du dann doch auf verschiedene Drums Gates legen kannst. Machst du dann doch, wenn du mit dem arbeitest, Gates auf Kick und Snare oder nur bei den Toms?
Ja, aber wie gesagt, ich lasse es lieber sein, weil dann wird das so, dass die Bassdrum und die Snare-Drum meistens immer relativ künstlich ist. Man kann ja dann noch einen Trigger drauflegen.
Okay, das heißt, was für Sounds mischst du dann noch dazu, wenn du mit denen arbeitest?
Ja, ich komme erstmal dazu. Ich habe mir halt überlegt, das zum Trigger nehmen. Viele Produktionen sagen zum Beispiel, ich hätte gerne noch irgendwie die Snare-Drum noch ein bisschen fetter. Da fehlt noch Bauch. Dann kann man natürlich diese Trigger-Geschichten machen. Das heißt also, wie gesagt, da gibt es unterschiedlichen Sachen. Und ich benutze das E-Drum, da ich hole mal jetzt ein bisschen weiter auf. Ihr könnt sich auch das Video angucken, aber ich versuche jetzt in Kurzen zu erklären. Ich habe die Trigger bei der Recording im Studio an meinem Set. Die werden dann in das E-Drum, in den Hybrid Pro geschickt. Und währenddessen mit einem MIDI-Kabel nehme ich noch parallel zu meinem normalen Set eine MIDI-Spur auf, wo ich dann die einzelnen Schläge unten drin habe. Und von da aus kann man dann Trigger machen oder die Gates steuern.
Mhm.
Und die Gates, das ist natürlich eine interessante Sache, weil das habe ich auch in meinem Video versucht, das zu erklären, dass wenn man haut ja nicht immer gleich drauf. Ne? Problem Toms, ich mache dun, dun, dun. Oder ein Fill, wo ich dann da an der einen Stelle leiser bin, da hat man das Problem mit dem Gate. Ich fange an zu gaten, ist der eine Schlag weg, weil er halt zu leise ist. Und wenn ich jetzt das Gate wieder ein bisschen leichter einstelle, ist das Problem, dass dann halt wieder zu viel von dem anderen Toms und von dem Schlagzeug mit drüber kommt. Das heißt also, das Gate macht nicht mehr richtig zu. Und da ich ja da eine MIDI-Spur habe, die ich in einem Audiosignal verwandeln kann, und dieses Audiosignal kann man wunderbar dafür verwenden, um über Sidechange, viele werden es wahrscheinlich kennen, oben rechts, das gibt es für jedes Tool, ob das jetzt Logic Pro Tools oder irgendwas ist, geht das Gate eigentlich nur auf, wenn dieses Signal von der gespielten E-Tom so gesagt da rein signalisiert. Und da ist natürlich bei den MIDI-Files sind natürlich keine anderen Sounds dabei, so dass die Übersprechungen sind, empfehlen natürlich. Und dadurch kriegt man wirklich ein exaktes Gating, was dann nur aufmacht, wenn ich auf diese Trommel gehauen habe.
Ja, sehr spannende Geschichte. Also, wenn ich eine Schlagzeugaufnahme machen würde, würde ich mir wünschen, dass ich da MIDI-Signale dazu habe und dadurch die Möglichkeiten multipliziere, was ich mit dem Schlagzeugsound beim Mixen dann noch alles machen kann, um den spannender an meine Produktion anzupassen. Ja, sehr fein. Wenn ihr mal sehen wollt, wie der Dirk so trommelt, dann solltet ihr mal auf YouTube nach Dirk Sengotta googeln oder suchen natürlich, ja. Oder ihr sucht nach Fame Pro Trigger. Auch da findet ihr die Videos, wo der Dirk das alles erklärt. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil er sagt, ich möchte den besten Schlagzeuger buchen, den ich kriegen kann, wie findet er dich? Wie kann er sich an dich wenden?
Am besten Facebook.
Am besten tatsächlich auf Facebook nach Dirk Sengotta suchen und dort über Messenger mit ihm in Kontakt treten.
Genau.
Dirk, vielen Dank, das war super spannend.
Ja, gerne. Hat mich auch gefreut, bei dir in der Sendung zu sein und diesen Podcast zu machen. Dankeschön.
An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein und immer kreativ bleiben. Cheers.
Ciao.